kommunistische Organisation. Podcast.
Gut, wir sind jetzt in der zweiten Episode von dem Impfstoff-Wettlauf-Podcast. Und wir wollen jetzt ein bisschen auf die Impfgegner eingehen und ihre Bedenken und Argumente. Man kann dazu sagen, dass in der Bevölkerung ja der Rückhalt für die Maßnahmen der deutschen Bundes- und Landesregierung durchaus durchwachsen ist. Da gibt es auch sicherlich eine richtige Kritik an den Maßnahmen, nämlich, dass sie gar nicht ausreichend sind, wirklich die Pandemie zu stoppen. Und dass es letztendlich halt so gemacht werden soll, dass die kapitalistische Wirtschaft weiterlaufen kann. Also möglichst ungestört zumindest. Es gibt aber auch die sehr laute Kritik der Querdenkenbewegung, die bezweifeln, dass die Pandemie real ist, dass das Coronavirus gefährlich ist und aus der man auch häufig hört, dass ja Impfungen im Allgemeinen ja zu bezweifeln sind, also in ihrem Nutzen beziehungsweise dass ihre Gefährlichkeit unterschätzt wird. Und ja, damit würde ich vielleicht einfach mal anfangen. Also was hat es denn mit diesem allgemeinen Einwand gegen Impfungen überhaupt auf sich, Stefan?
Ich würde sagen, der ist eigentlich nicht wissenschaftlich zu begründen. Im Gegenteil, die Geschichte hat gezeigt, dass Impfungen wirklich eine der ganz großen Errungenschaften der Medizin sind eigentlich, weil damit einzelne Krankheiten wie die Pocken zum Beispiel vollständig ausgerottet werden konnten. Andere wurden weitgehend reduziert. Also zum Beispiel Kinderlähmung, Polio ist da zu nennen, bei der eigentlich auch die Ausrottung im Bereich des Möglichen wäre, aber auch die Reduktion der Kinderkrankheiten zum Beispiel, Masern, Mumps, Röteln und so weiter, um irgendwie über 90% oder so, die einfach zu einer deutlichen Steigerung der Gesundheit geführt haben. Und dagegen irgendwie eine grundsätzliche Skepsis zu haben, ist wissenschaftsfeindlich und letztlich auch enorm egoistisch, würde ich sagen. Weil die Leute, die dann sich nicht impfen lassen wollen oder so gegen diese Krankheiten, natürlich trotzdem davon profitieren, einerseits, dass diese Krankheiten seltener vorkommen und andererseits aber eigentlich andere Leute gefährden, dadurch, dass eine vollständige Ausrottung irgendwie verhindert wird. Und das ist auch in der Regel, ist jetzt nur so ein Eindruck von mir, aber ich glaube, das beschränkt sich auch diese Bewegung beschränkt sich auf die Industrieländer eigentlich im Wesentlichen, wo auch ein Gesundheitssystem vorhanden ist, was die Leute im Zweifelsfall, wenn sie die Krankheit kriegen, dann doch noch über den Berg bringt. Also es passiert auf einem hohen Niveau erstmal.
Ja, ich würde da prinzipiell zustimmen. Ich glaube, bei einer Sache muss man zumindest sagen, okay, da muss man immer wieder drauf schauen. Das ist die Frage, inwiefern ja Impfungen auch insgesamt mehr helfen, als sie nicht helfen, beziehungsweise was es für Nebenwirkungen gibt mit zum Beispiel den Adjuvantien, also Mitteln, die man beimischt, um die Impfung effektiver zu machen oder so. Aber letztendlich gerade für diese großen Sachen, Pocken, Polio, Diphtherie, Masern, Mumps, Röteln und so weiter, ist das, glaube ich, eigentlich schwer dazu vernünftige Einwände zu finden.
Ja, mir geht's auch so. Zum Beispiel bei der Grippeimpfung hatte ich in der Vergangenheit schon immer überlegt, sind da nicht dann die Nebenwirkungen am Ende fast so schlimm wie die Grippe selbst? Aber gegen Tetanus lässt man sich natürlich impfen, lieber als dann daran zu sterben.
Unbedingt, ja.
Ja, wobei ich auch ehrlich gesagt, also das Impfschema, sag ich mal, oder die Impfstrategie gegen Influenza finde ich auch zumindest zweifelhaft. Ja, ich meine, es gibt in Deutsch, also in der BRD jetzt keine Impfpflicht, glaube ich, für Influenza jedenfalls nicht. Für SARS-CoV-2 wurde es auch von vornherein ausgeschlossen. Da können wir nachher auch nochmal drauf kommen. Was hat das eigentlich für Folgen, dass das kategorisch ausgeschlossen wird?
Ja, gerne.
Aber, ja, ansonsten denke ich, das ist eigentlich relativ klar, dass es sinnvoll ist, dass es diese Impfung gibt.
Was aber ja schon war, in Großbritannien hatten die ja dieses groß angekündigte Ereignis mit dieser 80-jährigen Frau, die sich impfen lassen hat. Und dann gab es ja schon zwei Fälle, wo die ziemlich krass reagiert haben, allergisch. Muss man jetzt Angst haben davor, wenn man sich impfen lässt?
Also das stimmt, es gab diese zwei Fälle von Anaphylaxie bei Leuten, die in Großbritannien dann in der regulären Impfphase den Impfstoff bekommen haben. Das waren allerdings beides Leute, die bereits eine allergische Vorgeschichte hatten. Und als Konsequenz hat dann die britische Zulassungsbehörde ja auch quasi die Warnung rausgegeben, dass Personen, die so einen bekannten allergischen Hintergrund haben, den Impfstoff erstmal nicht bekommen sollen, bis das geklärt ist, woran das genau liegt. Das ist allerdings eigentlich sehr wahrscheinlich, dass es nicht sich auf normale Allergien gegen irgendwie Nahrungsmittel oder sowas bezieht. Da wurde zumindest auch von Pfizer die Stellungnahme rausgegeben, dass in den klinischen Studien vor der Zulassung durchaus Leute dabei waren, die irgendwie jetzt eine Erdnussallergie oder sowas hatten, weil es da einfach keinen biologischen Grund gibt, irgendeine allergische Reaktion anzunehmen. Es gibt auch schon erste Studien oder Vermutungen dazu, woran das gelegen haben könnte. Es ist tatsächlich ein Bestandteil in dieser Fetthülle, die verwendet wird, um die mRNA in den Körper zu geben. Und das muss auf jeden Fall auch weiter beobachtet werden, um zu gucken, wie häufig sowas vorkommt. Das waren jetzt zwei Fälle unter mehreren tausend, also auch keine besonders häufige Nebenwirkung. Auch das muss man auf jeden Fall im Blick behalten. Und das andere ist natürlich, dass dass Impfungen ja in einem kontrollierten Setting stattfinden. Also es ist immer irgendwie ein Arzt mit dabei und die Leute werden noch ein paar Minuten nach der Impfung beobachtet. Damit man genau auf solche Fälle auch reagieren kann. Und es gibt eine klaren Umgang mit solchen allergischen Reaktionen und die Leute sind stabil, die beiden, um die es geht. Das heißt, es ist jetzt nichts Lebensbedrohliches oder so.
Ja, trotzdem, was finde ich, wo man wirklich sehr genau auch das öffentlich irgendwie sich anschauen muss, weil natürlich die einzelnen Pharmakonzerne ein totales Interesse daran haben, dass ihr Impfstoff halt derjenige ist, der am wenigsten Nebenwirkungen hat, am effektivsten ist und so weiter.
Klar.
Und ich meine, machen wir uns nichts vor, ne? Also da, auch wenn sozusagen jetzt so vor sich hergetragen wird, dass die Impfstoffe günstig sein werden, bla bla bla. Also, aber natürlich ist das ein riesiges Geschäft, was da gemacht wird. Und am Ende macht es halt einen Unterschied, ob der Impfstoff bei 1% oder bei 0,001% der Menschen Nebenwirkungen zeigt und wie stark das ist und so weiter. Und dass da durchaus ein Interesse daran steht, Daten zu schönen, das ist, glaube ich, unbezweifelbar eigentlich.
Naja, also Daten zu schönen ist so eine Sache. Grundsätzlich würde ich sagen, arbeitet die Pharmaindustrie gezwungenermaßen auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen. Sie hat gar keine Wahl, sozusagen. Weil Daten zu schönen würde im Zweifelsfall dazu führen, dass eben auch Zulassungen eigentlich unbegründet ausgesprochen werden und diese Probleme irgendwann auftreten. Und gerade im Fall von dem Impfstoff ist es sehr entscheidend, dass der in der Bevölkerung akzeptiert wird. Das ist ja genau das, was wir sehen auch gerade. Die Impfskepsis ist relativ groß, gerade in Deutschland. Und viele Leute haben jetzt schon Sorgen irgendwie davor. Und wenn sich das bestätigt sozusagen und wenn es da ein intransparentes Vorgehen gibt und irgendwie solche Fälle nicht vernünftig aufgearbeitet werden, dann wird das eher mehr, diese Impfskepsis. Und die Leute werden sich das zweimal überlegen, ob sie das machen. Und das heißt, auch da gibt es sowohl von Seiten der Konzerne, die ihre Impfstoffe verkaufen wollen, als auch von staatlicher Seite, wo es darum geht, die Pandemie irgendwie in den Griff zu kriegen, gibt es auf jeden Fall ein Interesse daran, sauber zu arbeiten, würde ich sagen.
Ja, aber doch mit einer gewissen Einschränkung, oder nicht? Also es ist ja, also ich würde da schon sagen, eine grundsätzliche Skepsis ist angebracht, gerade auch, weil es ja, also ich weiß nicht, ich sag mal so die Kassenschlager-Medikamente der Pharmaindustrie, was jetzt eigentlich eher Symptombekämpfung von Zivilisationskrankheiten häufig ist, da steckt ja sozusagen schon viel Geld dahinter, auch dass die Grundlage, dass man diese Medikamente verkaufen kann, vorhanden bleiben. Und ebenso würde ich jetzt nicht ausschließen, dass Pharmafirmen zumindest alles Mögliche tun, um, sag ich mal, ihre Daten so darzustellen, als wären sie halt am besten. Ne? Also dass es da relativ rigide Kontrolle häufig gibt, das würde ich auch so sehen, aber
Ja, ich sehe es auch so, weil klar, die Unternehmen haben Interesse daran, ihren Impfstoff zu verkaufen, aber die denken ja sehr kurzfristig, da geht es um die nächste Dividende, die ausgeschüttet wird. Und wenn man sich zum Beispiel mal anschaut, was die Tabakindustrie gemacht hat, um zu vertuschen, dass Krebs entsteht durch deren Zigaretten. Das ging ja weit bis ins Kriminelle hinein und bis heute sind die beispielsweise in der EU-Gesetzgebung so weit, dass sie Abgeordnete in ihrem Landkreis diffamieren. Also man muss schon, glaube ich, sehr kritisch drauf schauen, inwiefern beeinflussen die Gesetzgebung und inwiefern sind die wirklich sauber unterwegs, weil sie sich vielleicht doch sagen, langfristig ist mir egal, weil da ist dann der Manager schon wieder weg, der das Ganze verantwortet hat. Und daher denke ich so, gerade wir als Kommunisten im Interesse der Arbeiterklasse müssen auf jeden Fall kritisch drauf schauen, genau, so wie Jan auch gesagt hat.
Ja, kritisch sollten wir da sein, auf alle Fälle. Trotzdem, die Sache mit der Kurzfristigkeit hat auch so ein bisschen ihre Grenzen, weil einfach das Prozedere zur Entwicklung von Medikamenten eigentlich ziemlich lang ist. Mhm. Es dauert einfach extrem lange, bis man so einen Kandidaten herausgearbeitet hat. Normalerweise, also jetzt ist das, wie gesagt, ein Stückchen beschleunigt, wie wir im letzten Teil auch schon diskutiert hatten. Aber grundsätzlich wird da extrem viel erstmal an Zeit und Geld auch reingesteckt in die Entwicklung von solchen Medikamenten. Die Voraussetzungen, damit ein Medikament zugelassen wird, sind ziemlich hoch, insbesondere eben in Europa oder in den USA. Und da müssen die Daten schon was hergeben. Es wird nicht einfach mal so irgendwas auf den Markt gebracht. Und das heißt, es gibt so ein bisschen einen Zwang, wissenschaftlich auch sauber zu arbeiten auf Seiten der Industrie, um die Sachen überhaupt verkaufen zu können.
Ja klar, wenn es gar nicht wirkt, dann wird es niemand kaufen, ja.
Genau. Gehen wir nochmal auf ein paar andere Argumente ein. Also eines dieser Sachen, die jetzt aufgrund RNA-Impfstoffe hochgekommen sind, ist ja die Befürchtung, dass die RNA, also dass es quasi genutzt wird, um das Genom zu verändern, um uns zu manipulieren im allgemeineren Sinne. Wir haben ja in der ersten Episode ein bisschen über die biologischen Grundlagen schon geredet, aber ich glaube, darauf sollten wir jetzt noch trotzdem nochmal zu sprechen kommen. Was hat es damit auf sich?
Ja, ich kann mal versuchen, dazu was zu sagen. Also ich glaube, man muss vor allem auch nochmal das Grundprinzip verstehen. RNA oder mRNA in diesem Fall ist durchaus genetische Information, die für virale Proteine eben die Grundlage liefert, den Bauplan, die aber rein von der biologischen Zusammensetzung her gar nicht stabil in das Genom des Menschen, der diese Impfung bekommt, irgendwie integriert werden kann. Dafür gibt es einfach keinen Mechanismus. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, dass die DNA so eine Art Festplatte ist, auf der quasi ganz viele Baupläne gespeichert sind. Und die werden dann, davon werden dann einzelne, je nach Situation, ausgedruckt, von mir aus. Das ist dann eine mRNA, die ausgedruckt dann einmal als Bauplan funktioniert für ein bestimmtes Protein und danach aber auch wieder vernichtet wird. Und diesen Mechanismus rückwärts, dass eine mRNA, die von außen dazugegeben wird, dann irgendwie stabiler Teil des Genoms gibt, der findet einfach nicht statt in der Zelle. Das heißt, diese Vorstellung ist eigentlich ist biologisch nicht zu begründen. Hinzu kommt eben auch, dass mRNA, wie wir auch im ersten Teil schon kurz diskutiert hatten, sowieso nur eine sehr geringe Lebenszeit hat. Also im Normalfall sind das eben irgendwie 10 Stunden oder sowas. Die ist jetzt durch die Modifikation ein bisschen länger, aber das ist einfach nur eine sehr kurzfristige Angelegenheit. Und das, was dann länger anhält, ist die Reaktion des Immunsystems darauf und dieses immunologische Gedächtnis, aber nicht der Wirkstoff selbst.
Gut, also das vielleicht sollte man dazu sagen, dass das, wie du es jetzt beschrieben hast, ist natürlich auch eine gewisse Vereinfachung. Also natürlich gibt es immer Ausnahmen, sage ich mal. Mir fällt jetzt spontan sowas ein wie sowas wie die Telomerase, also das, wo es am Ende der Chromosomen quasi dann DNA wieder ergänzt wird, ausgehend von einem, von einem RNA-Template. Und es gibt sowas wie Transposons, also mobile Elemente auch oder mehr oder weniger mobil. Also so verschiedene Sachen, die das alles ein bisschen komplizierter machen. Aber tatsächlich ist für diesen Virus ist das halt so, also für dieses Coronavirus ist das so nicht bekannt. Und ich denke, man kann davon ausgehen, dass das auch sonst schon so detektiert worden wäre, wenn es dann eine genomische Integration von einer DNA gäbe, die wieder aus der RNA sozusagen produziert wird und so. Ne?
Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier nicht ins Detail, aber wenn sich Leute dafür interessieren, dann können sie da bestimmt auch selbst was recherchieren.
Ja. Ich wollte mit euch noch was besprechen, was ich in meinem Umfeld und auf der Arbeit zum Beispiel total oft gehört habe, nämlich, dass die Pandemie so total übertrieben wird in ihrem Ausmaß. Also, dass es gar nicht so schlimm ist, wie es eigentlich immer dargestellt wird. Das habe ich vor allem im Frühling oft gehört. Jetzt nicht mehr so oft, weil man ja doch jetzt immer öfter jemanden selber kennt, der krank geworden ist. Und ich habe dann immer gesagt, so von in die Richtung, in wessen Interesse wäre das denn? Also wenn man sich mal anschaut, welche Auswirkungen hat es für die Wirtschaft, ist es ja schon so, wie du auch vorhin gesagt hast, Jan, die Wirtschaft treffen die Maßnahmen am wenigsten. Man muss zwar zu Hause bleiben, aber im Unternehmen ist trotzdem alles, läuft alles weiter. Aber dennoch hat ja die Wirtschaft Einnahmeeinbußen. Das heißt, so durch in wessen Interesse sollte das Ganze sein? Habt ihr solche Punkte auch gehört oder und was denkt ihr darüber?
Also ich habe solche Punkte auch gehört, aber ich habe das Gefühl, das würde uns jetzt ein bisschen wegführen von diesem Impfstoff-Punkt, weil das, glaube ich, ein bisschen allgemeinerer Punkt ist.
Naja, also vielleicht gibt es eine Verbindung, ehrlich gesagt, weil eine häufig geäußerte Position ist ja, dass das quasi Bill Gates ist oder so, der die Sache eigentlich macht, weil er dann ganz viele Leute impfen will. Und dass sozusagen das alles eine Inszenierung sei mit diesem Ziel. Da werden dann auch unterschiedlichste irgendwie Machenschaften unterstellt, um die es eigentlich ginge bei der Impfung oder so. Aber es gibt da durchaus Verbindungen auch von diesen Vorstellungen. Ich habe auch den Eindruck, wie wir ja am Anfang auch schon gesagt haben, dass das sehr häufig eigentlich das gleiche Spektrum ist, dass sowohl die Pandemie eigentlich für eine Inszenierung hält und für nicht so gefährlich und für falsch und gleichzeitig die Impfung ablehnt.
Gut, das ist ja auch sozusagen an sich als eine zusammenhängende Vorstellung auch hat es erstmal eine gewisse Kohärenz, weil es natürlich die Frage aufkommt, wenn die Pandemie gar nicht real ist, warum sollen wir denn dann alle geimpft werden? Und die naheliegende Vorstellung, also insofern ergibt das erstmal sozusagen in diesem Mikrokosmos schon Sinn, weil die naheliegende Vorstellung dann halt ist, die Pharmaindustrie ist böse und will mich krank machen. So, ne?
Ja, unbedingt. Ist wirklich auch für Kommunisten nicht einfach zu beantworten, glaube ich, weil es stimmt natürlich, dass das Profitinteresse eigentlich das Wesentliche ist, was alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens dominiert hier in unseren Breitengraden. Und das führt natürlich dazu, dass es immer diesen Widerspruch auch gibt.
Genau, aber letzten Endes kann man vielleicht irgendwo die Wirtschaftseinbußen insgesamt vergleichen mit dem Gewinn der Pharmaindustrie. Und ich denke, die Wirtschaftseinbußen sind ja schon sehr groß. Also China ist ja, glaube ich, fast das einzige Land, was wieder positives Wirtschaftswachstum hat. Da sind wir dann auch schon fast wieder in der nächsten Episode, wo wir das vielleicht auch nochmal genauer anschauen.
Ja, ich glaube, der wesentliche Punkt ist halt auch, dass man sieht, dass es sozusagen schon richtig ist, dass in der Kapitalisierung des gesamten Lebens halt auch natürlich die Gesundheit und alle damit zusammenhängenden Bereiche zu wahren werden. Also, dass es darum geht, halt etwas zu verkaufen und damit Profit zu machen. Also, das ist ja ein Mechanismus, der sozusagen dem Kapitalismus inhärent ist, den man gar nicht aufheben kann und in der Pharmaindustrie sicherlich schon gar nicht. Ich meine, das sind ja auch riesige Konzerne, die da in der Regel den Ton angeben und dementsprechend häufig eine Monopolstellung sogar haben und so weiter. Also, dass man da, dass es da eine Skepsis gegenüber diesen Unternehmen geben kann, das finde ich schon richtig. Auf der anderen Seite heißt das halt eben nicht, dass daraus automatisch folgt, dass sie zum Beispiel jetzt uns krank machen wollen oder so, ne? Also.
Nee, würde ich auch sagen. Also vor allem, du hast recht, es gibt einen sehr hohen Grad der Monopolisierung in dem Bereich, aber trotzdem stehen natürlich diese einzelnen Monopolkonzerne auch zueinander in Konkurrenz. Und da setzt sich langfristig auch das bessere Produkt durch sozusagen oder findet mehr Verkäufer. Das heißt, sie sind gewissermaßen auch aus diesem Konkurrenzverhältnis heraus angewiesen, funktionierende Wirkstoffe auf den Markt zu bringen und können nicht einfach irgendwelchen Mist verkaufen.
Und Gesundheit hat ja auch wieder irgendwo einen geopolitischen, strategischen Aspekt. Kommen wir auch nachher nochmal drauf. Deutschland hat jetzt zum Beispiel erst vor 2-3 Monaten eine neue Gesundheitsstrategie global verabschiedet, wo wirklich gezeigt wird, es hat auch wieder einen ökonomischen Faktor, ob die eigene Bevölkerung gesund ist und dadurch halt als Arbeiter funktionieren kann.
Okay, ich weiß nicht. Wollt ihr noch weitere Argumente diskutieren hier?
Also,
was müsst ihr sagen?
Es gibt natürlich noch total viele Vorstellungen, auch dass irgendwie eigentlich das gar keine Impfungen sind, sondern damit Mikrochips verteilt werden oder so. Aber ich habe immer den Eindruck, dass das eigentlich sehr realitätsferne Vorstellungen sind, wo man sich auch einfach fragen muss, was überhaupt der Nutzen davon sein soll und wie das rein technisch funktionieren soll, was die Leute sich darunter vorstellen. Und ich glaube, es ist jetzt nicht unbedingt nötig, darauf noch einzugehen.
Aber das ist interessant, was sich da mischt, ne? Weil da mischt sich ein Irrationalismus, eine Technikfeindlichkeit und gleichzeitig auch eine gewisse Technikgläubigkeit. Also weil da sozusagen unterstellt wird, es gäbe sozusagen eine Möglichkeit technisch, also mir ist es zumindest jetzt nicht bekannt, auch wenn es Versuche in solche Richtungen gab, so von Gedankenkontrolle und so. Also
Mind Control.
Ja, also aber dass es sozusagen möglich sei, mit diesen Impfungen sowas zu verteilen, das basiert ja nicht auf einer technologischen Entwicklung, die zumindest keiner, die irgendwie bekannt ist. Und unterstellt natürlich auch zumindest die Mitarbeit einer nicht geringen Anzahl von Menschen, würde ich sagen, weil also man müsste ja schon auch dafür sorgen, dass das niemand sich den Impfstoff unter Mikroskop anguckt und dann diese Mikrochips findet, sag ich mal, ne? Also
ja, auf jeden Fall. Und es gibt wirklich komplizierte Überprüfungsverfahren. Also jetzt bei Impfstoffen oder so wird wirklich jede Charge, bevor sie ausgeliefert werden darf, wird überprüft von den Gesundheitsbehörden. Und da müsste man schon sehr viele Leute bezahlen, dass sie da ein Auge zudrücken, wenn da irgendwelche Mikrochips stattdessen drin sind.
Genau, und stattdessen haben die Konzerne ja schon die Macht, indem sie einfach an der Gesetzgebung mitwirken und somit bestimmen, was am Schluss gesellschaftliche Realität ist. Also wieso sollen sie sich dann noch die Mühe machen, jeden Einzelnen zu chippen mit dem großen Aufwand?
Auf jeden Fall, die ökonomische Macht und Lobbyismus und sowas funktioniert viel besser und ist viel weniger aufwendig, als irgendwie Mind-Control-Chips zu verteilen.
Vielleicht kann man an dieser Stelle auch einfach auf den, es gibt einen Artikel auf der KU-Seite über Verschwörungstheorien.
Ah ja.
Das ist, glaube ich, ein guter Verweis an dieser Stelle auch.
Ja.
Alright, ich glaube, wir beschließen es hier mal. Wir haben schon wieder gute 20 Minuten in dieser Episode zugebracht.
Es gibt und viel zu sagen.
Wir hören uns gleich bei Episode 3, denke ich.
Ja, machen bis gleich.
Kommunistische Organisation. Podcast.